von der Wiedergeburt und wie nötig diese ist, wenn man nach dem Tode dem Gericht entgehen will. Betrachtung von Michael Hahn nach 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5. Wenn der Mensch nach Ablegung seiner zerbrechlichen Leibeshütte, die voll sinnlicher Neigungen und tierischer Begierden ist, nicht als eine bloße, immer begehrende Seele erfunden werden will, so ist nötig, dass er aus dem Lebenslicht Jesus Christus Licht, Nahrung, Wesen und Kraft in sich bekommt. Ist dies nicht der Fall, so bleibt einst nach dem Tode in seiner entblößten Seele ein brennender, quälender Hunger zurück. Will er nun diesem entgehen, so muss ihm das Lebenslicht wieder zuteil werden. Damit dies aber geschehen kann, muss Gott mittelbar und unmittelbar in seine Seele hineinwirken, um das Leben, das einst göttlich war, nun aber ohnmächtig und tot in ihm liegt, zu erwecken. Geschieht dies, so kann der Mensch aus dem Geist geboren werden und einen geistlichen, unsterblichen, unzerstörlichen Lichtsleib bekommen. Er kann göttlicher Natur teilhaftig werden und also einen gottähnlichen Leib, ein Haus von Gott erbaut, erlangen. Wird nun seine irdische Hütte zerbrochen, so wird er nicht bloß erfunden und seine Begierden werden im Lebenslichtwesen besänftigt, gestillt, genährt und beruhigt, und er ist in der wiedererlangten Herrlichkeit ewig selig. Soll nun der Mensch schon hier in diesen seligen Zustand im Glauben und in der Hoffnung versetzt werden, so muss er den Sinn ändern. Seine Neigungen und Begierden, sein Gemüt und Sinn gehen nach dem Trieb der Natur nur auf Erhaltung und sinnliche Vergnügung seines irdischen Daseins aus. Auf diese Weise kann er zwar seine seelischen Begierlichkeiten, solange er hier unten ist, mit zerstörlichen, verweslichen Dingen stillen. Im Tode muss er aber das Irdische verlassen und nun brennt sein feuriges Begehren im andern Tode, ohne gesättigt zu werden. Er befindet sich da in Ansehung des Guten in der größten Ohnmacht, bis ihm etwas vom Lebenslichtswesen gesagt wird, damit er nach seinen ausgestandenen Gerichten anfange, nach diesem zu hungern. Will er solchem Gericht entgehen, so muss er, wie gesagt, seinen Sinn ändern. Was das heißt und wie nötig es ist, wollen wir im Folgenden zeigen. Der Mensch muss die Stimme des Lebenslichts hören, solange er sie noch hören kann. Denn nach viel Verachtung der Wahrheit und stetem Nichtwollen dem Willen Gottes gegenüber, kann er endlich so hart und verstockt werden, dass die Wahrheit nicht mehr imstande ist, ihn zu berühren. Er kann sich so ins Irdische verlieben und verwickeln, dass es ihm zur zweiten Natur wird, in welchem Zustand ihn dann die göttlichen Drohungen nicht mehr schrecken und die Verheißungen Gottes nicht mehr reizen und ziehen können. Er muss also aus der Wahrheit sein und ein für sie geöffnetes Ohr haben, dass es ihm nicht einst die Hölle erst aufschließen muss. Die Wahrheit ist Jesus, das Wort, das Fleisch geworden ist, selber. Alle, die ihn hören, bekommen aus ihm den unvergänglichen Gottessamen, durch welchen sie Erstlinge der Herrlichkeit Gottes werden können. Sie hat der Gott dieser Welt nicht ganz verblenden können. Denn sie haben auf ihr Gewissen gemerkt, woraus die Angst geboren wurde, in der sie einsehen lernten, wie ferne sie von Gott sind und wie unglücklich ihr Zustand sein müsse, wenn sie einst von dieser Welt abscheiden werden. Die Ewigkeit, das Überbleibsel vom Fall, erwacht in ihnen und ihr Gewissen zeugt ihnen von der Wahrheit und stimmt mit ihr überein. Nun wird der Mensch nachdenklich und voller Unruhe. Denn das Gesetz zeigt ihm, dass er in seinem sündigen Zustand ewig von Gott verstoßen werden müsse. Nun hat er zwei Willen in sich, die miteinander im Streite liegen. Alle Verheißungen reizen ihn. Er möchte sie erlangen, was aber ohne inneres Sterben und Verlassen anderer, weltlicher, ungöttlicher Dinge nicht sein kann. Dies verursacht Qual und Angst in ihm. Er fühlt sich verurteilt, denn er soll das Gute tun und kann doch nicht, wie er will und möchte. In diesem inneren Angststerben wird nun in etwas das Licht aus der Finsternis, das Leben aus dem Tode, die Freude aus dem Leid, der Himmel aus der Hölle geboren und geoffenbart. Der Mensch sieht sich jetzt in Jesus Christus versöhnt und im Glauben gerecht gemacht. Er erblickt nun stufenweise alle Fülle im Sohne Gottes, der ihn vollenden kann. Darum setzt er seine Begierden in den nach und nach alles mit sich selbst erfüllenden Jesus. Jetzt teilt sich ihm Jehova wesentlich mit und es wird ein anderes mit dem Menschen. Er vergisst, was er vorher begehrt und geliebt hat und sinnt himmlischen Dingen nach, die ihm Leben und Frieden bringen und ihn zum Freund Gottes machen. Alles, was ihm zum Leben und göttlichen Wandel nötig ist, nimmt er aus der Fülle dessen, in dem alle Verheißungen Ja und Amen sind. Auf solche Weise wird er nach und nach nicht nur von dem Gesetz der Sünde in den Gliedern befreit, sondern er wird auch göttlicher Natur teilhaftig in das gottmenschliche Urbild Jesu verklärt und endlich wesentlich mit dem Herrn vereint. Aus Christi Herrlichkeitswesen bekommt er Leben und Licht, und in dem alten Leib wächst ein neuer Geistlicher auf, ein unzerstörliches himmlisches Haus. Er ist ein lebendiger Stein, ein Glied am Leibe Jesu, zu seiner Braut gehörig, und wird mit ihm erscheinen, wenn er kommt. In der Herrlichkeit wird er einen sehr großen Lichtsleib haben, denn er hat viel Geist, Licht, Verstand, Salbung durch den Trieb des Heiligen Geistes und durch oftmaliges Beten, Ringen, Streiten und Kämpfen aus seinen Lebens-, Gemüts- und Sinneskräften ausgeboren. Doch geht es mit der Wiedergeburt nicht so gar leicht, wie mancher meint. Denn Paulus sagt, Hebräer 12, Vers 4, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kämpfen wider die Sünde. Auf der anderen Seite darf man sich aber das Werk der Wiedergeburt auch nicht gar zu schwer vorstellen. Das Lamm mitten im Throne Gottes hat sieben Hörner und sieben Augen. Sieben tötende und zerstörende, aber auch sieben lebendig machende und Lichtswesen gebende Kräfte. In ihnen setzt der Vater seinen Willen zur Neuschöpfung an. Das alte Leben wird getötet und zerstört und das neue ausgeboren. Wer, wie Jesus im Ölgarten, seinen Willen in Gott setzt, der geht auf das Kreuz, stirbt dem ungöttlichen Wesen ab und wird Gottes Lichtslebenswesen teilhaftig gemacht. Es kostet aber Ernst, bis man den natürlichen Lebenswillen ganz bezwungen hat. Der Herr Jesus hätte sich in Gethsemane, da alles auf ihn einwirkte und er für alles überwinden musste, beinahe aufgerieben, wenn ihn nicht ein Engel, vermutlich Michael, gestärkt hätte. Soll Gott einen Menschen verherrlichen, so muss er Rechte dazu haben. Er kann nicht handeln, wie er will, wenn er unparteiisch und gerecht bleiben will. Darum muss der, der vorzüglich verherrlicht werden will, sich die Leidenswege gefallen lassen und wie Jesus nach Gottes Willen leiden. Auf ihn muss er im Glauben aufsehen, so wird der Geist der Herrlichkeit über ihm ruhen und es wird ihn nicht nur ein Engel, sondern der Herr Jesus, das vollendete Oberhaupt seiner Gemeinde, selber stärken und ihm durch alles hindurch helfen. Lied nach Melodie: Einer ist König, Immanuel sieget. Herzog des Lebens, ich suche in dir meine Vollendung, mein ewiges Glück. Lebe und herrsche alleine in mir, gib mir zum Himmel das wahre Geschick. Kann mich in aller Welt gar nichts ergötzen, ach so erquick mich mit himmlischen Schätzen. Mach mich, mein König, dir brauchbar und treu, schenke mir deinen ganz göttlichen Sinn. Mache mich gänzlich vom Irdischen frei, sei du mein einziger Schatz und Gewinn. Lass mich von Herzen dir trachten zu dienen, der du mir Armen zur Rettung erschienen. Mir ist allein, um Errettung zu tun. Du machst von Sünde die deinigen frei, Ja, du kannst Jesus im Herzen nicht ruhen, bis du das alle siehst reine und neu. Hast du dein Werk auch in mir angefangen, wirst du ja selber Vollendung verlangen. Nun ist mein Seelengeist einig mit dir, er will vollendet sein, du willst es auch. Was kann dich hindern, o Jesus, in mir? Du besiegst Feinde, das ist ja dein Brauch. Mir zur Vollendung, dir selber zu ehren, wollst du die Sünde ganz in mir zerstören.